Jetzt werden sozusagen die zwei Lern- und Forschungsbereiche an der Reihe, ein Statement abzugeben, auch wahrscheinlich auch eine erste Reaktion auf das bisher Gehörte oder die auch hier. Ich würde gerne die Kollegin Frau Kasabschentig um einen Ball darauf bitten.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Vorträge und danke nochmal, dass Sie hier eingereicht sind. Ja, ich habe mir auch im Vorfeld überlegt, welchen Standpunkt ich überhaupt in diesen wenigen Minuten verstärken will. Nachdem wir alle diese drei Vorträge zum Thema gehört haben, wir haben 5 Minuten, ne? Soweit ich weiß. Ja, dann habe ich für eine Oberkategorie mich entschieden. Und was heißt Oberkategorie? Ich würde gerne sozusagen die ungleiche Bildungsbeteiligung erläutern, und zwar wieder von Migrantenkindern, die hier zweisprachig aufgewachsen sind. Und aber würde ich gerne diesen Standpunkt unter dem organisationstheoretischen Gesichtspunkt machen, weil ich denke, was wir so alles besprochen haben, beziehungsweise von den Vorträgen gehört haben, diese Theorie liefert eine Erklärung dafür. Und in dem Sinne, in welche Richtung die inklusive Schulentwicklung vorangetrieben werden sollte und warum. Vielleicht kurz ein Einstieg. Also die Organisationsschule, die in der liberalen Rechtsordnung, muss man dazu sagen, verwaltet ja die Bildungsansprüche der Bürger an das öffentliche Gut Bildung, begrenzt aber über ihre Inklusionsregeln diese Ansprüche. Auf der Grundlage der Leistungen wird darin selektiert und dadurch Partizipationschancen von Schülern und Schülerinnen im gesellschaftlichen Leben bestimmt. Organisation Schule hat einerseits ein Eigeninteresse auf Fortbestand der Organisation, andererseits ein Interesse an einem strömungsfreien und erfolgreichen Betriebsverlauf. Die Grundschule löst ein organisatorisches Problem im Grunde, das der angestrebten Homogenität der Klassen, in dem Eingangsvoraussetzungen definiert und institutionalisiert werden. Der Erhalt von Klassen wird zum primären Organisationsinteresse und daher Schüler sollen abgenommen werden. Ich finde, der Interessante ist aber dabei, die Entscheidungen der Eingangsvoraussetzungen werden nicht prinzipiell, sondern je nach Entscheidungssituation getroffen. Da kommen wir nämlich auf das Thema der Sprachdefizite sowie die auf das Thema der sozialen Herkunft von Migrantenfamilien. Die empirischen Studien belegen eben diese Beliebigkeit, dass Selektion bzw. Zuweisung der Schülerinnen und Schüler nicht allein nach Leistungsmaßstäben erfolgt, sondern erheblich mit Faktoren der sozialen Herkunft in Zusammenhang steht, haben wir eben gehört von Ihnen. Klar, da sind die Migrantenkinder betroffen. An der Stelle möchte ich aber eine andere Frage stellen, nämlich wie die Legitimation erfolgt, der eine Organisation Schule im Rahmen, wie eben gesagt, der liberalen Staatsordnung verpflichtet ist. Ich kann an der Stelle von Gomorra und Radke zitieren, also die beiden Kolleginnen veranschaulichen dieses Legitimationsverfahren am Beispiel von Sonderschulaufnahmen, und in Sonderschulgutachten finden sich Hinweise auf den Sprachstand der Kinder, wie auch Annahmen über ihr soziokulturelles Herkunftsmilieu und ihre religiöse Orientierung. Mit ähnlichen Deutungsmustern wurde in der Schulbehörde der legitime Widerspruch von Eltern gegen eine Sonderschule als Kulturkonflikt zurückgewiesen. Die Ergebnisse einer Studie, die Beratungsgespräche im deutschsprachigen Raum analysierte, daran ich auch beteiligt war, bestätigen auch diese Befunde. Darin wird die Legitimierung der Eignungsempfehlung für die niedrigen Schulzweige von einer Migranten- und Nicht-Migranten-Schule verglichen. Die Inhalte unterscheiden sich stark voneinander. Obwohl die beiden Schulen den gleichen Leistungsstand aufweisen. Die Lehrkraft hebt in der Interaktion die persönlichen Eigenschaften der deutschen Schülerin hervor und nimmt auch die positiven Aspekte ihrer Persönlichkeit Bezug in der Interaktion, um die Entscheidung für einen niedrigen Schulzweig zu begründen. Die nicht-deutsche Schülerin bekommt demgegenüber, für den Fall war eine deutsche Schülerin, eine Empfehlung für einen niedrigen Schulzweig, weil sie in Deutsch keine guten Leistungen hat und in der Familie nicht genug gefördert werden könnte, und zwar in der Zukunft. So würde ich am Ende kommen. Fungieren Migrantenkinder für die niedrige Schulzweige, aber auch für die Sonderschulen als sehr gute Kandidaten und Kandidatinnen. Was kann man daraus erschließen? Ich wollte gerne einen Input in die Diskussion eingeben und erstmal vielleicht meine These dazu zu sagen, dass in der Organisation Schule Unterschiede durch Eigenschaften selbst hergestellt und den Migrantenkindern zugeschrieben werden. Sprachdefizite oder sozioökonomisch bedingte kulturelle Defizite. Es handelt sich öfters dabei um das Kollektivmerkmal der nationalen Herkunft. Also nochmal zum Schluss würde ich sagen, dass ein bisschen inklusive Schule nicht gibt, solange das mehrgliedrige Schulsystem, unter anderem Sonderschulen, gibt, müssen unter dem organisationstheoretischen Gesichtspunkt die Plätze gefüllt werden, die in diesen Schulen bestehen, sei es mit dem Hintergrund der Migration, sei es mit dem Hintergrund der Behinderung. Die Regelungen sollen einen Einstieg in den Aufbau eines inklusiven Schulsystems darstellen. Die Modelle dürfen die Funktionslogik des zuweisenden und ausgrenzenden, gegliederten Schulsystems infrage stellen. Die Organisation Schule könnte zum Beispiel auch anders entscheiden, indem die Heterogenität zum Strukturmerkmal der Organisation erhoben wird. Ja, so würde ich das abschließen.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Jürgen Kassab Schentingöck. Jetzt dürfen wir Professor Dr. Volker Schönwiese um einen Beitrag bitten.
Es ist jetzt schon sehr viel, sehr Interessantes argumentiert worden, was gut auch zusammenpasst, was aber auch vieles ist, das noch offen ist. Vor allem möchte ich an dem Punkt zum Schluss kurz ansetzen, dass der Ewald Feierer gesagt hat, eine demokratische, humane, solidarische Schule, das würden wir uns wohl auch wünschen. Die Frage ist, jenseits dieser vielen Maßnahmen, die du auch genannt hast, die für die Schulentwicklung nötig wären, um dies in Gang zu bringen, dass du sehr präzise genannt hast, und jenseits der allgemeinen Analyse, die Sie hier geliefert haben, ist die Frage, woran scheitert das eigentlich, dass dies nicht funktioniert? Was hindert Bildungspolitik hier, entsprechende Entscheidungen zu treffen? Weil das Wissen ist wirklich sehr, 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 sehr lange existent. Ich möchte ganz kurz erwähnen, dass im Jahre 1920, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, erste Untersuchungen es in Berlin gegeben hat von behinderten Personen, von heute würde man sagen Selbstvertretern, von den ersten Reichsbund der Körperbehinderten in Deutschland. Das waren auch behinderte Frauen, die solidarisch mit diesen Schülerinnen in den Schulen waren, und die haben geschaut, wie geht es den Kindern in den Regelschulen, und sie haben festgestellt, es geht ihnen sehr schlecht, 1920. Und dann haben sie geschaut, wie geht es den Kindern, die in den Sonderschulen sind, und haben herausgefunden, denen geht es noch schlechter. Und diese Aussage, die ist unglaublich modern, muss man auch sagen. Wenn wir in den Sonderschulen auch schauen, wenn man es so umdreht, ist nicht so, wie oft behauptet wird, dass die für die Inklusion eintreten, dass die Sonderschulen nichts leisten. Im Gegenteil, in den Sonderschulen wird viel geleistet, aber es wird in den Regelschulen, wenn es halbwegs funktioniert, auch von die Kinder in Kooperationsprozesse gebracht werden, wird eben auch mehr gebraucht, mehr geleistet, und zwar sowohl auf dieser sozialen Ebene als auch, wie man so klassisch sagt, auf dieser kognitiven Ebene, was ja dann auch die Sprache mit einschließt. Also es geht um dieses Bessere, und auf dieser Ebene wird aber immer jongliert, dass man sagt, ja, in den Sonderschulen sind die Erfolge ja sowieso groß. Wir haben allerdings den Vorteil, dass wir jenseits dieser Studie von 1920 auch sehr neue Studien haben, die im großen Stile den Vorteil der inklusiven oder auch der integrativen Klassen nachweisen. Demokratisch, human, solidarisch, wie können wir uns das vorstellen? Wir haben ja heute für eine Kultur der Vielfalt in unserer Einladung plädiert. Klingt etwas altvaterisch oder auch dem Modell der Integration zuzuordnen, aber nicht der Inklusion. Dieses Modell stammt, oder dieser Ausdruck stammt von Miguel López Melero, den der Ewald und ich ja auch in unserer Projektgruppe damals auch hatten, und der ausdrücklich für eine kontrahegemonische Schule, wie er es genannt hat, argumentiert hat, und hat dies damit auch gemeint und hat auch gleich damit argumentiert, dass diese Schulreformen, wie wir sie anstreben, die ökonomischen und sozialen Ungleichheiten nicht oder nicht ausreichend kompensieren können. Also dieser Traum, wir können mit Schulreformen auch die sozialen Verhältnisse lösen, dieser kompensatorische Traum, den teilt er nicht oder nicht so in dem Maße, wie er vielleicht mit Schulreform verbunden werden könnte. Aber es geht um eine Anerkennung natürlicher Qualität von Verschiedenheit. Und diese Anerkennungsformen, die signalisiert werden durch diese Gemeinsamkeiten, sind zentrale Voraussetzungen, dass auch es zu einem Ausgleich zu ökonomischen und sozialen Ungleichheiten kommen kann, weil die Kinder insgesamt in ihrer eigenen Entwicklungsmöglichkeit gestärkt werden. Diese kontrahegemonische Schule schwankt damit zwischen Konzepten von Utopie, die zu erreichen ist, oder auch von Konzepten, wie es jemand anderer genannt hat, nachholender bürgerlicher Befreiung. Die französische Revolution lebe hoch, aber sie ist keine Revolution, die alle befreit, sondern nur die Bürger. Und schwankt auch zwischen Konzepten von Befreiung und Employability, das heißt auch Anpassung, die schon genannt worden ist. Also in diesem Bereich der Gemeinschaftlichkeit, der wir argumentieren, müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir diese Widersprüche aushalten werden müssen. Wir können nicht das Gute mit dem Schlechten gegenüberstellen, sondern wir müssen mit diesem Widerspruch auch leben. Und insofern wird dieser Widerspruch auch in dieser Schulentwicklung, auch der politische Widerspruch, widersprüchliche Entwicklung irgendwie abgebildet werden müssen. Es wird uns nicht die Ministerin Schmid die inklusive Schule beschließen lassen, wie auch immer. Sondern es ist die Frage, wer betreibt es, auch wie. Und das ist die Schwierigkeit, in der wir auch uns befinden. Und da hilft uns diese normative UN-Konvention natürlich, aber auch nur zum Teil. Es gibt eine internationale Norm, aber Normen haben es auch an sich, dass sie die Frage mit einschließen, ja, wie breche ich diese Norm, wie entwickle ich diese Norm, wer sind die handelnden Personen. Ich kann es auch insofern kurz machen, wir sind in einer schwierigen Übergangsphase und diese schwierige Übergangsphase ist dadurch gekennzeichnet, dass dieses sich selbst erhaltende systemisch perfekt sich selbst erhaltende System durch neue Turbulenzen, Perturbanzen, was auch immer, gestört wird, was Inklusion betrifft, und es ist dabei, wieder sich zu stabilisieren. Nur so ist es auch zu verstehen, dass dann in einer parlamentarischen Anfrage die zuständige Ministerin das Ziel, die Utopie beschreibt, dass es neben dem ausgebauten inklusiven Schulsystem Sonderschulen als zusätzliches Angebot immer geben wird müssen. Ja. Damit haben wir den Status quo wieder beschrieben, der von der Politik von oben kommt. Die Konsequenz ist, dass wenn nicht die Betroffenen deutlich eingebunden werden, und das ist jetzt je nachdem, welche Gruppe wir auch nehmen, dass die Diskriminierungen bekämpft werden und dazu auch Mittel von Bürgerwiderstand ergriffen werden, wird sich ohne diese Außenbewegung das System weiter stabilisieren und immer wieder stabilisieren. So wie es auch mehrfach genannt ist, nach der autopoetischen Systeme haben die Fähigkeit, entsprechende Störungen in sich zu integrieren. Und ich sehe, und das ist das letzte Wort, auch in dieser aktuellen Diskussion um die Sprachstartklassen ein perfektes Instrumentarium, das sich durch Wandel von Systemen und von Benennungen das gleiche selektive Prinzip wieder umzusetzen. Damit bin ich wieder beim Staatssekretär Kurz gelandet, mit dem du, Ewald, angefangen hast. Danke.